19, der Podcast für den Hobbygolfer mit Leidenschaft. Nach einer gemeinsamen Runde fachsimpeln die beiden Sportjournalisten und Hobbygolfer Bernd Schmelzer und Thorsten Felske über ihre große Leidenschaft. Frei nach dem Motto, Tigerlein muss nicht sein.
So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Anloch 19, ihr Lieben. Wir sind wieder für euch da und freuen uns. Thorsten, es ist noch ein bisschen kalt draußen. Es hat noch geschneit zwischendurch. Es war windig. Jetzt wird es langsam wieder etwas wärmer. Hast du schon gespielt? Was ist mit deinem Schläger, mit deinen Bags? Was ist los?
Das Bag steht immer noch im Keller. Richtig Golf gespielt habe ich das letzte Mal in Südafrika. Das war ja im November gewesen. Aber mich hat teilweise jetzt die Langeweile geplagt. Ich hatte ja beim Deutschen Golfverband aufgehört zu arbeiten. Und bei dem Wetter bin ich doch tatsächlich mal auf die Driving Range gegangen. Zweimal. Aber ich muss sagen, es hat mir trotzdem keinen Spaß gemacht. Und ich war auch einmal beim Indoor-Golf gewesen, im Warm. Ich hatte Gott sei Dank nur eine Stunde gebucht, weil ich hätte da eine halbe Stunde schon wieder aufhören können. Es ist einfach nichts für mich, da blöde rumzustehen, auf die Bälle drauf zu prügeln.
Also er hat auf der Driving Range etwas geübt. Ihr Lieben, ihr könnt euch vorstellen, was das bedeutet, weil das ist natürlich ein Wahnsinn. Jemand, der überhaupt nicht gerne trainiert, geht auf die Driving Range.
Aber ich muss sagen, ich habe das festgestellt, da war auf einmal ein Spiegel hinter mir. Ist mir gar nicht aufgefallen und da habe ich auf einmal meinen eigenen Schlag im Spiegel gesehen und dachte, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Und da habe ich tatsächlich was verändert, aber jetzt muss man mal sehen, ob das auch auf dem Platz klappt. Wie gesagt, ich habe mein Arm immer total geknickt, ich hatte immer Fotos gesehen, der hatte 90-Grad-Winkel, das habe ich dann auch im Spiegel gesehen und jetzt versuche ich den Arm gerade zu lassen. Das hatte mir ja sogar schon mal Martina Eberl erklärt, da hat man ja sogar ein bisschen was in der Folge davon erzählt, aber jetzt habe ich es im Spiegel endlich verstanden.
Das ist natürlich sehr interessant. Spiegel an der Wand. Wer hat den geradesten Arm im ganzen Land? Ist es der Thorsten oder ist es nicht? Also, wir beschäftigen uns in dieser Folge nochmal mit einem Rückgriff auf unsere letzte Folge. Da haben wir eine sehr interessante Geschichte von der Jahresauftaktpressekonferenz des Deutschen Golfverbandes. Und wir haben einen super Trainer und gleichzeitig Golfplatzbesitzer, den Danny Wilde, der auch in dieser Folge uns einige spektakuläre Sachen erklären wird. Thorsten, jetzt fangen wir mal an. Du hattest ja angedroht, du hast mehrere Termine vor der Brust und du bist gleich mal zur Jahresauftakt-Pressekonferenz des Deutschen Golfverbandes gegangen. Was hast du da erlebt?
Ja, erstmal was Positives, dass sich unser Sport, den wir beide ja auch so sehr mögen, doch in der Mitgliederzahl verbessert hat. Das haben ja nicht viele Vereine, viele klagen über ein Defizit, dass sie nicht mehr Mannschaft zusammenbekommen, aber es gibt mittlerweile bei uns 686.708 Spieler in Clubs. Du zählst nicht dazu, du bist in keinem Club?
Nein, stimmt überhaupt nicht, ich bin ein Fernmitglied.
Okay, Fernmitglied. Jetzt weiß ich gar nicht, ob die mitzählen. Ich glaube, die waren da ausgeschlossen, sondern es sind aktive Clubspieler. So, das ist hat sich verbessert um 0,7%. Wie gesagt, ist nicht viel, aber viele Vereine oder viele Sportarten klagen ja über Minus. Und da ist der Golfsport jetzt ganz weit vorne.
Okay, das ist also etwa ein Zehntel der Follower bei Instagram von Bayern München und da kann man ja schon mal sagen, das ist schon mal eine tolle Zahl, zumal, wie du ja gesagt hast, es sind mehr als vorher und mehr ist immer gut. 0,7% Wachstum ist ein kleines Wachstum, aber immerhin ein bisschen was. Gab es sonst noch was?
Ja, immerhin ein bisschen mehr, aber man muss ja sagen, es ist ja trotzdem noch wenig in Deutschland. Also keine Millionen, die praktisch im Verein Golf spielen, ist nicht viel, obwohl die Erfolge ja dieses Jahr groß waren. Wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen, Esther Henseleit, Silber bei Olympia, aber bei der Sportlerwahl nicht mal auf der Zehnerliste, die man ankreuzen konnte, wer Sportlerin des Jahres werden soll. Also sie hat überhaupt gar keine Rolle gespielt. Und da natürlich der Präsident Klaus Kobold vom Deutschen Golfverband bei der Pressekonferenz vor Ort war, habe ich ihn mal danach gefragt, wie er das sieht.
Es ist halt einfach nur ein Problem, dass Golf an erster Stelle insgesamt, aber gerade auch Damengolf eben noch nicht in der Wahrnehmung ist, wie jetzt irgendein Fußball in der dritten Liga oder ein Biathlet oder andere traditionelle Fernsehsportarten. Golf ist keine Fernsehsportart bisher in Deutschland, in Amerika sehr wohl. Wir arbeiten dran, dass wir eben auch über die Golf.de Damengolf live senden, haben wir ja gemacht aus Südafrika und von anderen Turnieren. Und wir arbeiten dran, dass wir in die Medien mehr reinkommen. Und klar, durch den Erfolg sind wir sogar, ich habe es ja vorhin gesagt, sogar in die Tagesschau gekommen. Also alles in allem müssen wir da mal kleinere Brötchen backen. Aber natürlich mit dem nächsten Schritt bei der nächsten Olympiade versuchen, wenn da wieder so ein Erfolg gelingen sollte, das alles auszuweiten. Wir haben jetzt diesen Erfolg erlebt. Wir haben ja auch selber gelernt, wie man damit umgeht, denn so von vornherein erwartbar war es definitiv nicht.
Was er fehlt, wie Sie ja schon selber sagen, muss außerhalb der Bubble was passieren, dass man die Leute kennt. Hätte man da vielleicht ein bisschen offensiver umgehen müssen? Weil ich hatte letztes Mal gesagt, von Esther, ich bin selber im Golf tätig, weiß ich bloß, ihr Caddy ist ihr Verlobter und das ist mehr, weiß ich nicht über die Frau, außer dass sie Golf spielen kann. Wenn ich jetzt andere Leute sehe, wie jetzt unsere Olympiasiegerin im Kugelstoßen, da weiß man, die ist Gospelsängerin, die ist gläubig, da weiß ich unheimlich viel Privates. Muss Golf offensiver damit umgehen?
Naja, aber das, denke ich, ist nicht die Aufgabe des Deutschen Golfverbandes, das Privatleben von Esther Henseleit da auszubreiten, sondern das ist etwas, was ihr Management dann eben mitbestimmen muss mit ihr zusammen. Wir können ihr die Plattform bieten auf golf.de, das ist ja unser großes Medium, das tun wir auch. Und wir haben heute mit ihr das LOI unterschrieben, dass sie unsere Botschafterin im Hinblick auf die Jugendarbeit ist. Das wird sicherlich große Früchte tragen.
Also das ist jetzt sehr interessant, dass der Präsident sich quasi unserer Meinung angeschlossen hat. Vielleicht hat er auch unseren Podcast gehört. Ich weiß es nicht. Anlauch 19, das ist der Podcast, in dem Trendsetter-Meinungen offensichtlich verbreitet werden. Thorsten, wie hast du das wahrgenommen?
Also ich fand es erstmal gut, dass er ehrlich war. Normal sind ja Präsidenten dafür bekannt, dass sie alles schönreden. Hat er überhaupt nicht gemacht, sondern er hat es sehr kritisch gesehen auch. Aber was mir wieder ein bisschen Sorge bereitet, ist, dass er sagt, wenn sie in 4 Jahren nochmal so einen Erfolg haben wollen, dann wollen sie was ändern. Also das heißt, in 4 Jahren soll nichts passieren. Also das ist, finde ich nicht ganz so toll. Also ich finde, man müsste doch die ganze Zeit Gas geben, um den deutschen Golfsport weiter nach vorne zu bringen. Er sagt jetzt, das Management soll sich darum kümmern. Das war ja auch, was ich mal angesprochen hatte, dass der Golf halt in einer Bubble nur lebt. Und er sagt ja auch, sie verbreiten alle Geschichten auf golf.de. Ja, welcher Nicht-Golfer geht auf golf.de? Viele Golfspieler gehen ja nicht mehr auf golf.de. Und damit kann ich keine breite Öffentlichkeit erreichen. Und da ist auch das Management gefordert, so wie er sagt, Golf nach außen zu tragen, also zu den Nicht-Golfern. Aber ich hatte danach auch noch ein interessantes Gespräch, hatte ich mit einem, der sehr tief im Golf drinne ist, gesprochen wegen Medienanfragen. Und er hatte sich praktisch in Anführungsstrichen darüber aufgeregt, dass sie viele Medienanfragen haben von Nicht-Golfern. Und er sagt, dann kommen die auf den Platz und haben überhaupt gar keine Ahnung von der Sportart. Also da finde ich, das ist die völlig falsche Einstellung. Über wie viele Sportarten haben wir beide schon berichtet, von denen wir auch keine Ahnung haben. Aber vielleicht macht man dort bessere Geschichten, weil man halt keine Ahnung hat, weil man halt andere Fragen stellt. Ich habe 20 Jahre über Biathlon berichtet, ich habe nie Biathlon in meinem Leben gemacht. Über Bob Rodeln, ich bin zwar mal mitgefahren, aber ich kann da nicht mitreden, die ganzen Details kenne ich nicht. Und das, finde ich, ist die völlig falsche Einstellung, sondern man muss doch jeden Journalisten im Golf mit offenen Armen begrüßen, der Geschichten verbreitet außerhalb der Golfbubble.
Ja, das ist immer interessant, wo der eine oder andere dann sagt, ich brauche jetzt einen Insider, der mich befragt, ja, damit ich das Interview quasi auf Augenhöhe mache. Oder ist es vielleicht in der Tat besser zu sagen, hey, der hat einen anderen Blick oder ich versuche, den mal selbst ein bisschen daran zu führen, weil durch einen anderen Blick entstehen andere Geschichten, erreichst du andere Medien und dadurch natürlich auch andere Menschen, die sich dann möglicherweise für den Golfsport begeistern können. Bestes Beispiel, bleiben wir nochmal bei Olympia. Auch da gucken ja immer viele Leute im Fernsehen Sportarten, die sie davor und danach noch nie in ihrem Leben gesehen haben. Unter anderem auch Golf. Wenn du da Quoten hast mit 3-4 Millionen Zuschauern, die das gesehen haben bei Olympischen Spielen und wir haben nur 680.000 Golfspieler in Deutschland, heißt es ja, es müssen ja mindestens 3-4 Mal so viele Menschen gewesen sein, die das gesehen haben, als es selbst aktiv ausüben. Also das spricht natürlich wieder für deine These zu sagen, hey, ihr müsst mit allen reden, einfach eine große Verbreitung kriegen.
Ja, und wie gesagt, nicht nur über Golf reden, wie ich auch in der Fragestellung war, unsere Kugelstoß-Olympiasiegerin, da weiß man viel Privates. Die Frau ist interessant geworden über Esther Henseleit, die holt Silber, fliegt nach Amerika zurück, ist ihr Job, gar keine Frage. Aber wie gesagt, man kann auch Videoschalten machen ins aktuelle Sportstudio oder sonst wohin, sie einfach bekannter machen, auch in Shows mal auftreten oder so. Sie ist jetzt lange Zeit in Deutschland gewesen, sie war bei meiner Pressekonferenz in Hamburg, wo wir über das Amundi letztes Mal gesprochen hatten. Ja, aber das war die Pressekonferenz, ansonsten habe ich nichts gehört über sie. Und ich finde, das muss man einfach mehr ausnutzen. Gerade im Golf. Mal gucken, vielleicht passiert ja hoffentlich was durch die Amundi Open bei Hamburg, bei ihrer Heimatstadt, in der Nähe zumindest. Vielleicht ist das der nächste Durchbruch.
Vielleicht geht sie mal zu Kai Pflaume, der wird ja immer aufgezeichnet, sagt die Wahrheit, groß gegen klein, klein gegen groß, Mittel gegen Mittel. Also da gibt es ja ganz viele Shows, in denen man auch mit Prominenten, wo Prominente gegen andere Prominente antreten und so weiter und so fort. Also das ist auch eine gute Möglichkeit, da mal im Vorabendprogramm von ARD und ZDF mal aufzutreten, um sich einfach mal einen breiteren Namen zu machen, oder?
Genau, damit man einfach bekannt wird, damit man was über der Person, hinter der Person erfährt. Und es muss ja nicht gleich immer auch eine Quizshow sein. Nehmen wir deine Sophia Popov, dein großartiges Buch. Sie war damit auch beim NDR oben in einer Talkshow gewesen und hat darüber geredet und hat über ihr Leben geredet. So, und dadurch wird man einfach bekannter. Es ist ja einfach so. Und es gibt genug Shows, egal, es gibt ja nicht nur ARD und ZDF, sondern die ganzen privaten Sender, die händeringend auch Leute suchen, die in der Show sind und die interessant sind. Und eine Silbermedaillengewinnerin bei Olympia ist immer interessant.
Muss ja nicht unbedingt gleich in den Dschungel gehen. So, Thorsten, du hast aber noch einen zweiten Termin besucht. Du warst auf Tingeltour sozusagen und bist bei HIO gewesen.
Genau, also HIO war praktisch der Austragungsort. Eingeladen hatte mich Martina Eberl, die frühere Profispielerin. Das Ganze hieß ja Masterclass of Performance. Ich denke, geplant war, dass man dort für sein Headset sein Golfspiel verbessern kann. Also habe ich jetzt nichts von gelernt, aber ich fand es trotzdem hochinteressant. Ich bin ja nur Journalist, ich höre gerne Geschichten, ich schreibe gerne Geschichten. Und Martina Eberl hat mal ihre ganze Karriere Revue passieren lassen. Und es war hochinteressant gewesen, was sie alles erlebt hat, was sie geschafft hat, was sie nicht geschafft hat, wie sie was geändert hat. Ein Spruch, der mir natürlich in Erinnerung geblieben ist, der mir jetzt im Golfspiel nicht weiterhilft, aber im normalen, never give up. So, immer weitermachen, wie schon Olli Kahn gesagt hat, er wurde dort auch zitiert auf der Bühne, ist jetzt mehr dein Geschäft, Bayern München, aber das war hochinteressant und wie gesagt, ich liebe solche Geschichten und dann waren dann auch Gäste da gewesen, unter anderem Danny Wilde, das war ihr Trainer, mit dem sie die größten Erfolge gefeiert hat und was ich jetzt auch nicht wusste, Wissenslücke, aber er hat auch Alexander Shaker trainiert und war mit ihm zweimal bei Masters in Augusta gewesen und weil er unbedingt auch dabei sein wollte, war er sogar einmal sein Caddy gewesen und da haben sie nach 2 Tagen auf Platz 1 gelegen. Das war für mich völlig neu.
Das ist natürlich sehr interessant. Also wenn du so jemanden da triffst, wie gesagt, mit Martina Eberl, mit Alexander Czeka, PGA Pro, Danny Wilde, Besitzer Golfclub Wallei und Golfplatz Wallei, das war sicherlich auch ein tolles Erlebnis für dich. Hat er dir irgendwelche Tipps gegeben für dein Spiel jetzt?
Da kommen wir nachher drauf. Ich habe natürlich mit ihm gesprochen, das habe ich wahrgenommen, weil es einfach eine tolle Geschichte ist. Aber was mich vor allen Dingen interessiert hat, wenn du Profitrainer warst bei Masters gewesen, sogar 2 Tage die Nummer 1 dort und auf einmal trainierst du die Hobbyspieler. Was ist das für ein Unterschied? Und das erzählt uns mal.
Ich glaube, man ist immer Trainer von allen Kategorien und Levels. Das schließt sich nicht aus, weil du lernst natürlich von allen auch mit und kannst alles in alles übertragen. Der Umfang eines Tour-Coachings, egal ob das Martina ist oder Alex Shaker damals war, ist einfach, dass die zeitliche Komponente größer ist und man sich das ganzheitlicher anschauen kann, wie in der regulären 45-Minuten-Einheit. Ja. Und wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, da gibt es natürlich eine ganze Menge an YouTube-Channels, die ganz, ganz tolles Zeug zum Teil machen, ja. Bloß, wie es halt so immer im Leben ist, ist die Konstanz wichtiger wie die Perfektion jetzt irgendwie. Also wenn ich irgendwo bin, dann sollte ich das auch mal konstant durchziehen, auch auf YouTube und danach anders handeln. Wenn man es sich leisten kann, dann kann man natürlich auch so ein Team aufarbeiten oder aufbauen, wie das wie es Martina beispielsweise auch jetzt gemacht hat in ihrer Karriere damals. Sicherlich eine der ersten, die das überhaupt so gemacht hat, mit Augenzwinkern Richtung USA geschaut. Da hat man es dann schon ein bisschen früher gemacht, aber hier war ja immer nur die Technikstunde der entscheidende Faktor, irgendwie leistungsbestimmende Faktor, dass man gut Golf spielt und das hat man jetzt zum Glück alles ein bisschen schon überdacht und es ändert sich sehr positiv. Also wie gesagt, Trainer bist du immer von allen Kategorien. Ich gebe genauso gern einem null spielenden Menschen mit 90 oder auch mit 3 Jahren Unterricht, weil mir das alles gleich viel Spaß macht. Und vielleicht manchmal auch die Verbesserungen noch schneller sieht.
Größer wahrscheinlich,
ja,
oder?
Viel größer, wie wenn man jetzt über Jahre hinweg an einer kleinen Bewegung arbeitet und dann eben der Gap halt deutlich kleiner ist. Aber
ja. Was mir auffällt, viele wollen sich immer mit Profis vergleichen. Also der Amateurspieler, wenn ich jetzt irgendein Fly drin bin, egal welches Handicap, ist das ein Fehler oder ist das richtig?
Das ist vollkommen richtig. Also braucht immer Vorbilder. Vorbilder sind auch Ziele, ja. Und gerade in der auch in der Schwungthematik, ich meine, deine Eltern haben dir nicht mit einem Jahr gesagt, pass auf, nimmst mal den rechten Fuß nach vorne und den linken und dann angelst dich hoch. Nee, du hast es dir abgeschaut. Ja? Insofern hilft es schon, so ein Vorbild zu haben und das immer wieder auch anzusehen und sich dann dahin zu entwickeln. Dass dann noch ganz viele andere Leistungsmittel und Faktoren dazukommen, Individualitäten, Anatomie etc., das auch klar. Auch Leben, ja, also welche Bewegungsmuster habe ich mir angeeignet, schon bevor ich Golf gespielt habe. Das kann man halt, wenn man Zeit hat, kann man sich da mit dem auseinandersetzen, und wenn man dann noch jemanden hat, mit dem man es zusammen macht, dann ist das vielleicht noch angenehmer. Und das ist auch der große Unterschied zwischen Tour und Amateur.
Wenn ich das richtig verstanden habe, wenn man YouTube guckt, soll man sich nur einen Trainer angucken und bei dem bleiben und nicht immer den Trainer wechseln.
Zumindest mal eine Zeit lang und nicht jetzt auf der schlimmste Golfer oder der schlimmste Sportler ist, der auf der Suche nach etwas Perfektem ist, was es definitiv nicht gibt. Und der Golfsport, das lässt sich natürlich, oder Golfschwung lässt sich natürlich auch sehr, sehr gut auf einer flachen Matte irgendwie analysieren und in Perfektion und in Schönheit sterbend irgendwie dahin konstruieren. Letzten Endes geht es ja darum, dass er unter Druckbedingungen auch hält, dieser Schwung. Insofern ist die Geilheit auf einen guten Schlag, die muss da sein, ja. Ich darf mich nicht vor Angst verstecken.
Tolle Einblicke, die er uns da gibt, Danny Wilde. Und was ich auch sehr interessant finde, bei einem Trainer zu bleiben, gerade beim Thema YouTube, was er am Ende erzählt hat, dass du jetzt nicht von einem Kurs zum nächsten wechselst innerhalb einer Woche und mal den probierst und mal den probierst und mal den probierst. Es gibt ja wirklich sehr viele Angebote. Wie machst du das? Du bist ja nun ein regelmäßiger YouTube-Schauer, bist eigentlich ein YouTube-Fan sozusagen, Nerd.
Ich kann ihm nur recht geben. Auch ich habe dann verschieden geguckt. Vor allem erklärt es auch jeder anders oder viele erklären es anders mit demselben Ziel. Und ich habe mich da ordentlich verstrickt schon. Das muss ich ganz offen zugeben. Genauso wie er sagt, er spricht mir da auch aus dem Herzen. Bloß ich sollte irgendwann mal die Fehler beheben.
Genau, irgendeiner muss man halt mal sagen, was man falsch macht. Aber du hast ja auch schon eine Stunde genommen. Da hat man dich ja bei deinem Driver sehr viel weitergebracht. Hast du ja auch schon erzählt. Und was auch klasse ist, die Ehrlichkeit von ihm zu sagen, naja gut, bei jemandem, der Handicap 38 hat vielleicht, sieht man natürlich schneller einen Vorteil, als wenn du mit einem Tourspieler durch die Gegend ziehst, wo du sagst, okay, mach's noch ein halbes Grad mehr auf das Wedge und so weiter und so fort. Das ist auch interessant. Also der coacht ja beide gleich gerne.
Ja, also jetzt macht er ja keine Profis mehr, sondern hat seine Golfanlage und ja, trainiert die normalen Spieler. Und dass er da mehr Spaß dran hat, weil man da einfach die Erfolge schneller sieht. Also wenn er jetzt meinen Schwung sehen würde, da hätte er jetzt viel dran zu tun und man würde wahrscheinlich schneller Erfolge sehen, als wie jetzt bei Martina Eberl oder bei Shaker, wo man dann sagt, ja, wie du gerade schon sagtest, ein halbes Grad, zwei Grad irgendwie daran arbeitet, aber dafür den ganzen Tag. Aber was natürlich schwierig ist, eine Stunde dauert dreiviertel Stunde, 50 Minuten, da jetzt die Verbesserung zu machen, als wenn du jetzt einen Pro vor dir hast, der den ganzen Tag mit dir trainiert. Ist ja völlig logisch, aber finde ich toll, dass es so ist, aber man hat ja auch schon viele Golftrainer erlebt, wie ihn, die aus dem Profizirkus ausgestiegen sind oder deutsche Golfbundesliga und haben gesagt, nein, ich trainiere lieber wieder mit unseren Mitgliedern, das macht mir mehr Spaß. Und er hat es, finde ich, jetzt sehr gut erklärt.
Er hat ja mit uns noch nicht trainiert, muss man auch sagen, weil dann wüsste er, ob er wirklich Spaß hat am Leben oder nicht. Aber das ist ja ein anderes Thema. Sehr interessante Herangehensweise. Also würde mich mal interessieren, da mal hinzugehen, mal zu gucken, wie ein ehemaliger Tour-Trainer man kennt ja viele Golftrainer, ja, aber wenn du mal mit einem ehemaligen Tour-Trainer ein paar Stunden machst, das ist sicherlich sehr, sehr spannend. Aber Thorsten, du hast natürlich noch weitere Tipps von ihm hören wollen. Für uns, für dich, für mich. Für alle.
Ja, gerade für uns beide. Wir wollen ja auch gerne was davon wissen, wenn man so einen Trainer vor sich hat. Die Leute werden dich jetzt nicht kennen. Ich kenne dich auf dem Golfplatz. Du bist ruhiger geworden. Das hatten wir ja schon mal in einer Folge.
Danke.
Ja, also, aber wir haben schon lange kein Turnier mehr gespielt. Muss auch dazu sagen, das war jetzt einfach nur eine Fun-Runde.
Was einem so alles helfen kann, wenn man ein paar Tabletten vorher nimmt, gell?
Ja, siehst du, jeder hat so seine Tricks. Aber ich habe den immer gefragt, dass sich viele Leute halt wahnsinnig aufregen auf dem Golfplatz. Das ist ja jetzt nicht nur bei dir so. Also ich glaube, in jedem Flight, mit dem man unterwegs ist, ist immer einer, der sich ständig oder öfter mal über seine Schläge aufregt.
Ich finde, ich werde hier eigentlich sehr brutal gedisst, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich bin eigentlich die Ruhe selbst mittlerweile. Und ja, ich kann das so nicht auf mir sitzen lassen, Thorsten. Aber jetzt hören wir mal rein, was der Danny zu erzählen hat.
Also es ist eine ganz klare Art, wie man trainiert. Und meistens ist es halt falsch. Ja? Also ich kann nicht nur an die Technik in irgendeiner Phase des Schwungs denke, dann wird es halt schwierig. Ja? Aber wenn ich das verbinde mit einer sinnvollen Serie, ja, wie viel von einer gewissen Anzahl von Schlägen bringe ich in einen Zielradius, der meinem Spiel entspricht oder einem Korridor, oder wie viel nacheinander schaffe ich, um Druck zu erhöhen, dann mag das bei einem, ein Beispiel. Du wärmst dich auch für deine Runde, gehst deine Schläger so durch, dann kommt dein Turnier, also Turnierrunde, ja, und bist dann beim Driver angelangt. Ja. Dann kannst du jetzt entweder darauf warten, dass du ein wunderbares Gefühl hast und sagst, okay, mit dem kann ich jetzt auf den Abschlag gehen, oder Moment, mit dem kann ich noch nicht auf den Abschlag, ich brauche noch mal ein besseres Gefühl. Oder du machst einfach mal 10 Schläge in einen Korridor, der deiner Spielstärke entspricht. Ja, das kann man ganz gut nachlesen, wie groß diese Korridore sind in der Helikon. Und haust die da irgendwie rein in diesen Korridor. Dann kann der eine ein Fade sein, ein dünner, ein dicker, ein hoher, gehuckt etc. Wenn die 10 da drin sind, dann fühlst du dich ready. Dieses Wohlfühlschmarrn, ja, wenn du da quasi immer wartest, bis du, oh ja, mit dem kann ich jetzt aber noch nicht auf die Runde, ja, der bringt dir mal 0. Ja, weil auf dem kannst du mich nur hoffen, an der 1 und meistens ja, ist das halt nur eine Hoffnung.
Und du sagtest vorhin, was ich sehr interessant fand, die Deutschen sollen entweder endlich Golf spielen auf dem Platz.
Ja, das hat sich ja sowieso schon geändert. Ja? Also es ist ja viel ganzheitlicher geworden, als es jemals war. Aber wir sind halt akribisch und ich denke, dieses, das ist ja ganz hochgestochen, Technik-Anwendungstraining, ja? Also in den verschiedenen Situationen und mit den Drucksituationen umgehen zu lernen. Also viel mehr auf dem Platz trainieren. Ja? Also das ist Fakt. Ja? Und so baut sich ja dieses Spiel momentan auch auf. Leider mit viel Länge oder beziehungsweise zum Glück für manche mit viel Länge. Und dann hast du halt 18 Mal irgendwie einen kurzen Schläger in der Hand und dann haust du ihn einfach Mitte grün oder näher an die Fahne wie die anderen und dann hast du halt 18 gute Chancen. Und da werden schon 6 fallen. Also 66 ist ja jetzt nichts Außergewöhnliches mehr irgendwie auf der PGA-Tour.
Ja. Ja, also wir reden über Amateure, da wäre es schon eine Sensation.
Ja, klar. Aber auch da, ja, dann nehme ich mir halt den Schlag, den ich zum Grün habe. Ja, nehmen wir mal Handicap 18 oder so. Also Handicap-System ist sowieso, muss man sowieso mal gesondert drüber nachdenken, ob das Sinn macht. Aber wenn ich 18 Uhr Paar spielen möchte, dann haue ich halt mit dem beim Paar 5 mit dem vierten Schlag Mitte grün und mache da 2 Putts. Dann habe ich auch mein Handicap gespielt, aber ich habe die Chance auf einen, also eine taktische Komponente. Das lernst du nicht nur auf der Range.
Ja, Bernd, jetzt hast du es gehört. Es liegt einfach am Training. Du scheinst falsch zu trainieren. Also nicht immer auf die Driving Range stellen, dass der Ball genau gerade fliegt, genau tot an der Fahne liegen soll. Wenn nicht, Rumpelstilzchen, Aufregung, sondern sucht einen Korridor. Weil ich hatte jetzt auch mal gehört, dass Schläge bei Handicap um die 30, glaube ich, mit einem 7er Eisen Streufaktor von, ich müsste jetzt jünger, ich glaube 26 Meter haben. Also wenn du 26 Meter neben die Fahne haust, ist es immer noch gut für dein Handicap. Und dann muss man sich nicht aufregen, wenn er nur 10 Meter daneben liegt. So, ich finde, das ist eine gute Herangehensweise. Ich habe das mal beim Putten gelernt und da hat mir ein Trainer gesagt, man soll immer in einem 1 Meter Umkreis von der Fahne sich als Ziel setzen. Das wäre genug und nicht immer ins Loch rein. Wenn er reingeht, ist gut, aber das Ziel muss sein, innerhalb von 1 Meter Entfernung soll der Ball liegen bleiben.
Also Korridor habe ich auch schon gehört, gerade beim Driver, dass man so einen Korridor hat von 25 bis 30 Metern, so um diese Distanz herum, dass man da sich das anschaut. Bei den Eisen ist es auch interessant, ja, einfach sich mal ein Ziel zu suchen und dann zu schauen, schaffe ich es davor, dahinter, 3 Meter rechts, 3 Meter links, das ist schon klar. Die Herangehensweise ist echt wirklich gut, weil man dann sich auch vielleicht selbst nicht so unter Druck setzt, ja, dass du sagst, okay, der muss immer kerzengerade kommen, sondern du hast so einen gewissen Spielraum.
Ja, wie gesagt, finde ich sehr gut erklärt, aber die Frage ist, setzt was will ich um? Weil ich glaube, wenn du auf der Driving Range stehst, siehst du die Fahne in 50 Meter stehen und man will die Fahne anspielen. Ist ja logisch. Ich meine, das ist Golf und wir Hobbygolfer sind ja meistens ehrgeiziger, ich jetzt nicht unbedingt, aber viele, viele andere ehrgeiziger als die Profis selbst.
Und wie groß ist der Korridor? Ist natürlich auch die große Frage. Ist er 25 Meter oder 52 Meter? Dann kann man auch sagen, okay, Korridor, ich habe alle Korridore getroffen, den, wie weit ich ihn mir halt in dem Moment gesetzt habe. Ja, spektakulär. Tolle Geschichte. Vielen Dank, Danny Wilde, Klaus Kobold, dass Sie dabei gewesen sind hier bei unserem Podcast Anloch 19. Thorsten, du bist aber wieder unterwegs, habe ich jetzt gehört, für die nächste Folge. Und da geht's um die Schattenseiten und die schönen Seiten des Thema Profi sein.
Ja, ich habe zwei Profigolfer getroffen, die völlig anders spielen. Die eine fast schon Weltklasse, der andere möchte irgendwann mal Weltklasse werden. Was das für Unterschiede auf der Tour sind, erzählen Sie uns dann mal.
Und es gibt noch einen Termin?
Ja, es ist ja eine Serie mit Masterclass of Performance, was zum Golfspielen beitragen soll oder einfach tolle Geschichten hören, so wie ich das empfinde. Da ist am 13.02. bei HIO wieder hier bei uns in München. HIO-Fitting ist die Seite, dort kriegt man auch die Karten, ist Ex-Biathletin Magdalena Neuner zu Gast und wird aus ihrer Karriere berichten.
Da bin ich mal gespannt, wie sie beim Golf berichtet, ob sie eher im Liegenschlagen oder im Stehenschlagen gute Erfolge vorzuweisen hat. Also Magdalena Neuner ist auf jeden Fall mal einen Termin wert. Thorsten, danke, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Danke fürs Zuhören, weiter sagen, weiter empfehlen, liken, kommentieren gerne an _loch_19 bei Instagram und gesund bleiben.
Ja, das ist das Wichtigste und vor allen Dingen Tiger Line muss nicht sein.